Computer und Kommunikation, heute mit Maximilian Schönherr und diesen Themen.
Computing Continuum. Open Source Software verwaltet Cloud und Internet der Dinge. Rechenzentrumsautomatisierung. Künstliche Intelligenz orchestriert Container und virtuelle Maschinen. Li-Fi statt Wi-Fi. Neues aus der Welt der Sensoren. Die Wikicon in Stralsund. Technische Wünsche an die Enzyklopädie. Und das digitale Logbuch. Geschenkberatung.
Der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger erhielt diese Woche für seine unkonventionelle Art zu forschen und zu denken den Physik-Nobelpreis. Ums unkonventionelle Denken und Forschen ging es die letzten Tage auch im österreichischen Linz bei der 19. Europäischen Konferenz über drahtlose Sensorennetze, englisch European Conference on Wireless Sensor Networks. Marianne Unterlugauer war vor Ort.
3 Tage wurde in Linz über neue Forschungsfragen und alte Probleme wie zum Beispiel Energiesparen diskutiert. Es gab ein Tutorium über molekulare Kommunikation, bei dem sich herausstellte, dass die Nachrichtentechnik sich doch so einiges von der Natur abgeschaut hat. Nur Moleküle haben keine Antennen, sagt der Nachrichtentechniker Werner Haselmeier. Er arbeitet an der Johannes Kepler Universität an einem interdisziplinären Forschungsprojekt über Nanomaschinen und molekulare Kommunikation. Dabei verfolge man eben andere Ziele als bei der herkömmlichen elektromagnetischen Übertragung von Informationen via Antennen.
Wo es darum geht, ganz viel Daten ganz schnell, ganz zuverlässig von A nach B zu übertragen. Das ganz schnell wird in diesem Medium so und so nicht funktionieren auf die Art und Weise. Zuverlässigkeit ist im Endeffekt ganz, ganz, ganz wichtig.
Und trotzdem spricht man auch bei der initiierten Kommunikation in einem Blutkreislauf von einer Form des Internet. Ein anderer Schwerpunkt auf der international besetzten Konferenz war das sogenannte Internet des Lichts. Genauso wie Luft lässt sich auch sichtbares Licht zur Übertragung von Daten nutzen, sagt der Computerwissenschaftler Markus Suniger von der TU Delft. Auf das Internet der Dinge folgt eben das Internet des Lichts. Die dafür notwendige Infrastruktur existiert bereits. Viele Geräte, so der Wissenschaftler, haben heute Leuchtdioden eingebaut, Bildschirm, Spielzeug, Auto, Straßenbeleuchtung. Weiters kommt hinzu, dass sich Licht sehr schnell ein- und ausschalten lässt.
And those lights, they can be turned on and off very fast and they can transmit information.
Damit können Informationen übertragen und Geräte auch über Leuchtdioden miteinander kommunizieren. Benutzt wird dafür das blaue Licht der LEDs. Und damit es nicht zu unangenehmem Flackern wie bei Küchengeräten und Computern kommt, erhöht man die Frequenz des Ein- und Ausschaltens.
For a system to work with visible light communication, it cannot have flickering effects for human.
Geregelt wird das bereits in einem Li-Fi-Standard des Standardisierungsgremiums IEEE, sagt Marco Suniger. Bezüglich Qualität, Datenmenge und Reichweite unterscheidet sich die drahtlose Lichtkommunikation durch nichts von der Luftkommunikation. Sie hat sogar einen Vorteil. Sobald man sein Handy in die Hosentasche steckt, ist man offline. Das spart Energie und verhindert ungewollten Funkverkehr. Aber um wirklich Strom zu sparen, so ein Teilnehmer auf der Konferenz, müsste man endlich alte Protokolle wie Aloha oder CSMA, die den Zugriff auf den Übertragungskanal regeln, loswerden. Sie stehen batterielosen und damit energiesparenden Ideen für die Datenübertragung generell im Wege. Dieser Einwurf war jedoch selbst manchen Grundlagenforscherinnen auf der Konferenz zu außergewöhnlich.
In my opinion, I cannot imagine how to make without a protocol, to be honest.
Die Forschergruppe aus Delft hat bereits einen Namen für ihr neues Protokoll. Radio Frequency Distance Backhead Queuing, kurz RF-DBAC. Und vielleicht folgt auf Privacy by Design, Security by Design, jetzt eben auch Energy by Design. Dieser Idee kann Valérie Lusserie vom französischen Forschungsinstitut INRIA mehr abgewinnen.
There are 2 aspects that in my opinion need to be included by design and are the security and the energy.
Ein ganz anderes Problem untersucht die Forscherin Jia Shou von der Columbia University. Sie setzt auf Laserlicht, um mit Hilfe von Drohnen Unterwasserroboter besser zu koordinieren. Im Gegensatz zu akustischen Signalen und Funksignalen hat das Laserlicht mehrere Vorteile. Es verliert bei der Durchbrechung der Wasseroberfläche am wenigsten Leistung, rund 10%. Die Kommunikation funktioniert bidirektional und das Signal wird unter Wasser nur minimal gedämpft. Die größte Herausforderung für das Team bleibt jedoch der Wellengang. Er lässt sich nur schwer vorhersagen. Dasselbe betrifft auch die Grundlagenforschung, die auf der IWSN 2022 in Linz vorgestellt wurde. Außergewöhnlich allemal, aber ihr Erfolg ist schwer vorhersagbar.
Marianne Unterlugauer von der European Conference on Wireless Sensor Networks in Linz. 200 Kilometer westlich davon, in Garching bei München, fanden ebenfalls diese Woche die Open Source Automation Days statt, abgekürzt OSAD. Es ging um das autonome Rechenzentrum, also ein Rechenzentrum, das sich selbst verwaltet. Es soll mit Hilfe von Open Source Software, also quelloffener Software, so betrieben werden können, dass menschliche IT-Fachleute kaum mehr eingreifen müssen. Achim Killer, das klingt visionär. Warum ist sowas überhaupt ein Thema?
Was mittlerweile möglich ist. War früher anders. Da hätte man höchstens einen Verkabelungsroboter rumschicken können, wenn etwa ein neuer Server hat eingerichtet werden müssen. Und auch mit so einem Roboter hätte man nur einen kleinen Teil der anfallenden Arbeiten automatisieren können. Heute ist es einfacher. Gibt zwar immer noch die vielen physischen Server, solche, die man anfassen kann, aber darauf laufen jede Menge virtuelle Maschinen, Maschinen aus Software, und die kann man leicht verschieben, größer und stärker machen, oder man kann ihnen auch Rechenleistung entziehen. Ist alles kein großes Ding. Da kann man einiges automatisieren.
Virtuelle Maschinen, sagen Sie. Auf der OSAT ging es aber auch um Container. Was hat es denn mit diesen Behältern auf sich?
Container sind kleiner und leichter. Auf einer virtuellen Maschine wird, wie auf einer richtigen, ein ganzes Betriebssystem installiert. In einen Container hingegen packt man neben dem Anwendungsprogramm, das man will, bloß noch die Teile des Betriebssystems, die die Anwendung auch tatsächlich nutzt. Man kann sich nicht einer anderen Anwendung in die Quere kommen, die auf die gleichen Teile zugreifen will. Die Anwendung erbringt auch häufig bloß einen sogenannten Microservice. Also es ist kaum was drin in so einem Container, und entsprechend viele passen auf einen richtigen, einen physischen Server.
Und wenn das Rechenzentrum voll ausgelastet ist, dann kann man die Container in die Cloud schieben?
Ja, wobei Cloud natürlich ein etwas wolkiger Begriff ist. Meistens versteht man darunter ebenso ein virtualisiertes Rechenzentrum. Private Cloud heißt dann der Teil, der auf den eigenen Servern läuft. Und die Public Cloud, die gehört im Wesentlichen Amazon, Google und Microsoft. Orchestrierung nennt sich das, wenn man Container belädt, verschiebt oder wieder rausnimmt. Das geschieht meistens mit Hilfe der Open Source Software Kubernetes.
Die unternehmenseigenen Rechenzentren sind eng mit der öffentlichen Cloud verbunden, so dass es oft keinen Unterschied macht, ob ein Programm auf einem eigenen Computer läuft oder in einem virtuellen Container fernab bei einem Hoster. So ähnlich könnte es bald auch mit der Cloud und dem Internet der Dinge, abgekürzt IoT, IoT. Bei den Open Source Automation Days kam darüber hinaus das Continuum Computing ins Spiel.
Wir wissen, dass wir alle natürliche Ressourcen verbrauchen, Wasser, Strom, Gas, Öl, alles muss gemessen werden, wer verbraucht wann, wie viel. Und klassischerweise ist das die Domäne vom Internet der Dinge. Ich habe da irgendwo einen kleinen Temperatursensor und einen Raspberry, der die Messung vielleicht überträgt an eine kleine Datenbank. Aber wenn man das im industriellen Maßstab machen möchte, dann braucht man vielleicht etwas mehr an Infrastrukturen.
So Dr. Josef Spillner von der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Im Rahmen eines Forschungsprojekts hat er die Wasserversorgung Schweizer Kommunen überwacht. Dabei stellte sich heraus, dass die Anforderungen an eine solche Überwachung ständig größer werden. Qualitativ, weil etwa das Abwasser auf neue Viren untersucht werden soll, um das Ausmaß einer Epidemie abschätzen zu können. Und quantitativ, weil die Zahl der Einzelmessungen steigt.
Die Messpunkte, die Dichte von Messungen, die steigt perspektivisch an. Also wenn man sich mit den Leuten aus der Branche unterhält, man möchte jetzt nicht mehr alle 2 Kilometer einen Messpunkt, sondern vielleicht alle 10 Meter einen Messpunkt. Das heißt, wir haben wesentlich höhere Datenmengen, die generiert werden, und zwar dezentral über die gesamten Leitungen und Leitungsnetze hinweg.
Die Messgeräte haben die erfassten Daten denn auch gleich vor Ort verarbeitet, quasi am Rand des Netzes, dem Edge. Edge Computing nennt sich diese die Bandbreite schonende Vorgehensweise. Anschließend werden die bearbeiteten Daten in die Cloud, also entfernte Computer, weitergeleitet, um dort weitere Berechnungen anzustellen.
Deswegen also die Idee, dass wir das Ganze dezentral durchführen, das heißt an bestimmten Punkten, zum Beispiel an jedem Messpunkt auf dem Wasserrohr, können bestimmte Vorabberechnungen durchgeführt werden. Aber die Frage ist, wie kommt dann die Software da drauf, wie kommen dann die Updates da drauf? Noch ist es nicht so einfach in diesem Bereich.
Orchestriert worden sind Software-Container in Edge und Cloud mit einer speziellen Version der Management-Software Kubernetes.
Wir versuchen also, dieses industrielle IoT zu verbinden mit etwas, was mit Cloud und Edge-Computing umgehen kann. Und da lautet der Trend, der sich in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, Continuum Computing. Continuum Computing ist so die Fortsetzung von Cloud Computing aus dem Rechenzentrum heraus auf die einzelnen Edge-Geräte zu einem bestimmten Grad, wobei man immer abschätzen muss, ja, was macht jetzt die Cloud, was macht die Edge, wo stelle ich dazwischen die Grenze ein oder sollte es überhaupt gar keine Grenze geben, verschwimmt alles wirklich wie ein tatsächliches Continuum.
Das Projekt geht zurück auf die Masterarbeit von Daniel Hass. Er ist mittlerweile Systemarchitekt bei der Endres und Hauser Gruppe, einem Anbieter von Messgeräten. Continuum Controller nennen Hass und Spillner ihre Version der Container Management Software Kubernetes. Daniel Hass bezeichnet ihn als Proof of Concept. Das heißt, im Prinzip funktioniert er, wenn auch nicht immer und überall. Er ist Open Source, also quelloffen. Er steht im Netz, kann heruntergeladen und für andere Einsatzgebiete angepasst werden.
Der Controller an sich ist definitiv noch nicht bereit für einen produktiven Einsatz, stellt aber sehr gutes Konzept aus unserer Sicht schon mal dar. Und wir glauben auch, dass unsere Plattform auch außerhalb und für andere Industrien, auch für die IT generell, sehr nützlich sein kann, selbst wenn der initiale Projektfokus auf dieser Wasserdurchflussmessung lag.
Das Continuum Computing, wie es einmal das Internet der Dinge und die Cloud verbinden könnte. Möglich wird dies durch die quelloffene Management-Software Kubernetes, die auch eingesetzt wird, um Rechenzentren zu automatisieren. Achim Killer, welche Rolle spielt denn die künstliche Intelligenz bei dieser Automatisierung?
Also bei der Vision vom autonomen Rechenzentrum, da ist künstliche Intelligenz auf jeden Fall wesentlich. Man stellt sich da vor, dass man so einen Algorithmus trainiert, bis der weiß, wann er einen Container rausnehmen muss aus der Cloud, weil der wahrscheinlich eh nicht mehr gebraucht wird, wann er welche neuen starten muss und wann er welche wohin verschieben sollte. Und der würde ja auch dauernd besser, der Algorithmus, weil die KI ständig lernt. Ist eine etwas unheimliche Vorstellung, die geballte Rechenleistung eines Data Center, und die wird orchestriert von einer künstlichen Intelligenz, die keiner im Griff hat, weil sie ja nicht vorab programmiert ist, sondern halt lernt. Aber davon sind wir noch weit entfernt. Es gibt KI-Tools für das Rechenzentrumsmanagement, aber die sind noch nicht sehr weit und spielen in der Praxis noch keine Rolle.
Es wird also die Arbeit von Administratoren automatisiert. Wie sieht es denn bei den Programmiererinnen und Programmierern aus?
Ja, die stehen unter Druck. Es gibt ja seit einiger Zeit das Leitbild vom agilen Unternehmen. Und es braucht natürlich auch eine entsprechend agile Softwareentwicklung. Also man geht nicht mehr her, wie früher, plant und konzipiert über Wochen und Monate hinweg, setzt dann das Konzept um und codet, ja, und stellt dann vielleicht fest, dass das jetzt endlich realisierte Konzept nicht mehr zur Wirklichkeit passt. Heute soll Software sofort lauffähig sein, auch wenn sie noch gar nicht fertig ist. Und dann wird sie schrittweise erweitert und ausgebaut. Und das geht natürlich besonders gut in einem Rechenzentrum, in dem man es nicht mit sperriger Hardware zu tun hat, sondern mit flexiblen virtuellen Maschinen und Containern.
Heißt was in der Praxis?
Naja, was fertig ist, wird abends kompiliert, über Nacht getestet, am besten automatisch, was sich machen lässt. Und anschließend werden die Programmmodule dann in Container gepackt und in die Virtualität des Rechenzentrums geschickt. Am nächsten Morgen sollen sie einsatzbereit sein. Man spricht da von Continuous Integration und von Continuous Delivery. Man stellt sich das so als Rohrleitung vor, als Pipeline, eine CI/CD-Pipeline. Und aus der fließt dann quasi permanent neue Software ins virtualisierte Rechenzentrum.
Danke, Achim Killer, für diese Einschätzungen zur OSAT, den Open Source Automation Days in Garching bei München. So, und jetzt geht's ganz nach Norden, nach Stralsund an die Ostsee. Dort findet zurzeit die Wikicon statt, die Zusammenkunft von Autorinnen und Autoren der deutschsprachigen Wikipedia. Veranstaltet wird die Konferenz von der Wikimedia. Sie stellt, von Spendengeldern finanziert, die Infrastruktur der Wikipedia sicher, sorgt für Backups, Datenbankintegrität und so weiter. Neben chronischen Themen wie dem Autorenschwund oder den Umgang mit Menschen, die nicht ehrenamtlich, sondern gegen Honorar in der Wikipedia schreiben, spielt die Technik eine wichtige Rolle. Heute Mittag gab es einen Workshop mit dem Titel »Technische Wünsche«. Eine der Referentinnen war Johanna Stroth von der Wikimedia Deutschland e.V. Johanna, wer äußerte heute Mittag welche technischen Wünsche an die große Online-Enzyklopädie?
Wir haben uns heute hier auf der Wikicon in Stralsund mit einigen Wikipedianerinnen und Wikipedianern getroffen, um über unser Projekt zu diskutieren oder uns auszutauschen. Beim Projekt Technische Wünsche, da geht es darum, dass wir als Team von Hauptamtlichen bei Wikimedia Deutschland zusammen mit den Aktiven aus den Communities gemeinsam MediaWiki verbessern wollen, also die Software, die hinter den Wikis steckt, um so die Arbeit zu erleichtern. Und da haben wir uns heute getroffen, uns ausgetauscht über das Projekt, zu gucken, wie wir das noch besser machen können. Und da war zum Beispiel ein interessanter Gedanke, der so wiederholt aufkam: Wie könnte man denn Aufgaben unterstützen, die vielleicht nicht viele direkt betreffen, also die Leute, die vielleicht jetzt nicht so viele Leute in der Wikipedia nutzen, die aber wichtig sind für die Wikipedia, also vor allem administrative Aufgaben wurden häufig genannt heute. Und es ging auch mehrfach um Dinge, die nicht in MediaWiki liegen, also da gibt es rund um die Wikipedia ganz, ganz viele Dinge, die nicht in die Kernsoftware integriert sind, aber trotzdem super wichtig sind, um den Betrieb im Laufen zu halten. Da haben wir uns ausgetauscht, wie man auch vielleicht noch mehr Leute dazu kriegen kann, sich da zu beteiligen und da selber mit zu programmieren. Vielleicht auch für die Zuhörerschaft hier interessant, wer sich mit Programmierung auskennt.
Sie haben Administratoren erwähnt. Das sind Leute, die ein bisschen mehr Privilegien haben, also die zum Beispiel bestimmte Artikel für weiteres Editing, also Weiterbearbeitung, wenn es viel Streit gab, sperren können für eine Zeit und so weiter. Das heißt, es waren ein paar Administratoren und Administratorinnen in dem Workshop und haben dann konkrete Wünsche geäußert, wenn ja, welche?
Genau, also wir haben gar nicht so sehr über konkrete Wünsche gesprochen, sondern eher so eine Ebene drüber, wie man das sozusagen strukturell angehen könnte, dass die Wünsche auch mehr Gehör finden sozusagen. Also es ist so, wir arbeiten bei den technischen Wünschen so, dass die deutschsprachige Wiki-Community bestimmen kann in einer jährlichen Umfrage, mit welchem Thema sich das Team der Hauptamtlichen bei Wikimedia Deutschland so 2 Jahre lang beschäftigen soll und dafür allerhand Verbesserungen sorgen soll. Und genau, das findet statt über eine große Umfrage in der deutschsprachigen Wikipedia. Und da ist es naheliegenderweise so, die Leute, die abstimmen, das sind natürlich größtenteils keine Admins. Und da kriegen dann eben die diese Admin-Wünsche in der Regel nicht, also bisher noch nicht die meisten Stimmen. Mhm. Deswegen haben wir das ja von der Metaebene aus diskutiert.
Also ich bin seit langem Wikipedia-Autor und ich wüsste nicht, was ich in so einem Workshop fragen sollte. Zum Beispiel danach gab es eine Veranstaltung, Skripte und andere Helferlein. Genau. Was wäre so ein Helferlein für jemanden, der oder die ganz normal in der Wikipedia schreibt, um mal Kommafehler auszubessern oder eine neue Quelle einzufügen?
Interessanterweise, in dem Workshop saß ich nämlich auch, das betrifft unsere Arbeit natürlich auch, oder wollen wir auch wissen, was da so die Bedürfnisse sind. Da ging es interessanterweise aber auch ganz zu ganz großen Teilen auch um administrative Tools und Helferlein. Also das scheint irgendwie eine große Lücke zu sein. Im Wesentlichen ging es darum, administrative Aufgaben wie Benutzernamen, Änderungen irgendwie schneller durchzuführen. Oder es gibt ja in der Wikipedia auch sehr viele Abstimmungen beispielsweise. Mhm. Da gab es mal ein Tool, mit dem man recht schnell rausfinden konnte, wenn jemand doppelt abgestimmt hat, vielleicht dann auch doppelt abgestimmt hat und widersprüchlich abgestimmt hat, einmal pro, einmal contra in derselben Abstimmung. Das konnte man mit einem Tool mal in der Vergangenheit recht gut rausfiltern, schnell erkennen durch farbliche Hervorhebung. Und dieses Tool gibt es aber nicht mehr, weil die Wartung sozusagen eingestellt wurde, die Person, die das gemacht hat, glaube ich, in dem Fall nicht mehr aktiv ist. Und genau, das heißt, der Weg, den jetzt gerade da die AdministratorInnen beschreiten, ist, das einfach händisch zu machen, dass die Eingaben auf der Abstimmungsseite in Excel-Datei rüber zu kopieren und dann abzugleichen mit irgendwelchen Formeln, was ist denn jetzt, oder Hervorhebung, wer hat jetzt doppelt abgestimmt. Das ist natürlich bei den ganzen Aufgaben, die Admins haben in der Wikipedia, schön, wenn man da Dinge schneller machen kann, ne, wenn man sich noch die Zeit verplempert mit solchen Dingen, die eigentlich schneller gehen könnten.
Wenn es jetzt programmiert würde, also dieser Wunsch erfüllt würde, indem man das wieder automatisch machen lässt, also von einem Skript oder einem kleinen Programm, diese Doppelungen, Falschabstimmungen oder Doppelabstimmungen und so weiter, würde das dann lokal in der deutschsprachigen Wikipedia, also Österreich, Schweiz, Deutschland, stattfinden oder ginge das auch weiter zum Beispiel in andere Länder, in die USA, nach Spanien und so weiter?
Also so wie das MediaWiki oder Wikimedia besser gesagt, der, sage ich mal, Software-Kosmos aufgebaut ist, gibt es so einige Dinge, die sind global, also das wäre die MediaWiki-Kernsoftware und die Erweiterung drumherum zum Beispiel und alles, was daran geändert wird, davon haben alle Wikis was. Und dann gibt es aber auch pro Wiki Dinge, die lokal laufen. Das sind unter anderem diese Helferlein oder auch Tools, die ich gerade angesprochen habe. Und entweder man verbessert was lokal an den Tools und dann haben halt, jetzt hätte jetzt zum Beispiel, wenn man das für ein Tool in der deutschsprachigen Wikipedia macht, konkret die deutschsprachige Wikipedia was davon. Oder man überlegt, das in die MediaWiki-Software zu integrieren und dann hätten alle was davon. Es ist allerdings auch so, dass es viele Tools gibt, die einen spezifischen Bedarf erfüllen, die für spezifische Wikis genau gemacht sind, weil es da besondere Abläufe gibt und besondere Rechtevergaben, die es in anderen vielleicht so auch nicht genau gibt.
Soweit Johanna Stroth von der Wikicon im Rathaus von Stralsund.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 25 8 0 12 8 27.
Jetzt hat auch noch meine Frau Geburtstag. Was soll ich ihr bloß schenken? Sie hat doch schon alles. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich sie gar nicht richtig kenne. Ich müsste mit jemandem reden, der uns beide richtig gut kennt. Das Smartphone. Hey Handy, was soll ich meiner Frau zum Geburtstag schenken? Handy. Menschen mögen Musik. Wie wäre es mit einer Blaskapelle? Ich. Haha, sehr witzig, gleich eine ganze Kapelle. Überhaupt, was verstehst du von Menschen? Handy. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstanden habe. Ich, weißt du überhaupt, was Menschen sind? Handy, das hier habe ich im Internet gefunden. Ich, dann zeig mal her, was das Internet denkt, was ein Mensch ist. Erster Eintrag, Klexikon, das Kinderlexikon, tut mir leid. Also Handy, was soll ich meiner Frau zum Geburtstag schenken? Handy, Mithrilhemden sind super für alle Aktivitäten, die mit Orks zu tun haben. Ich, ah, gute Idee. Wo finde ich Mithrilhemden? Oh nein, Handy, das ist ein Herrenhemd mit furchtbarem Blumenmuster für 77 Euro. Außerdem, wieso hat meine Frau mit Orks zu tun? Handy, darauf habe ich keine Antwort. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Ich, du lenkst vom Thema ab. Ein Hemd aus einem Metall, das es nur in der Fantasie von Tolkien gibt, kann ich genauso wenig besorgen wie eine ganze Blaskapelle. Ich frage dich zum letzten Mal, Handy, was soll ich meiner Frau zum Geburtstag schenken? Handy, okay, das Folgende nicht gleich ablehnen. Hör mir erst einmal zu. Ein Lama, nein, ein Alpaka, weißt du was? Die sind beide hinreißend. Ich, Handy, das ist genial. Handy, entschuldige, das kann ich nicht. Du verwendest nicht iTunes. Ich, nein, du bist genial. Ein Alpaka? Aber wie kann ich ein Alpaka kaufen? Handy, hier ist das Resultat meiner Websuche. Ich, danke. Mal sehen. Erster Hit, Online-Kleinanzeigen. Speed-Dating mit Lamas und Alpakas Ü50. Und darauf wäre ich nie allein gekommen. Danke, Handy. Handy? Aber sicher doch.
Digitales Logbuch. Name.
Goldfarb.
Tobias.
File closed. Und nun das Info-Update mit Lucian Haas.
Die USA legen die Basis für ein neues Datenschutzabkommen mit der EU. US-Präsident Joe Biden hat dafür ein Dekret unterzeichnet. Es definiert Grundlagen für einen neuen Rechtsrahmen zur Übermittlung der Daten von Europäern in die USA. Der Erlass sieht unter anderem striktere Vorgaben für den Zugang von Geheimdiensten zu den Informationen vor. Zudem sollen EU-Bürger über einen zweistufigen Mechanismus die Möglichkeit erhalten, sich über einen aus ihrer Sicht widerrechtlichen Zugriff zu beschweren. Im Juli 2020 hatte der Europäische Gerichtshof das vorherige Abkommen Privacy Shield gekippt. Die Richter waren zu dem Schluss gekommen, dass das Datenschutzniveau in den USA nicht den Standards in der EU entspreche.
Tesla hat einen humanoiden Roboter namens Optimus vorgestellt.
Noch handelt es sich nur um einen Prototyp. Doch nach Einschätzung von Tesla-Chef Elon Musk könnte das Geschäft mit Robotern in Zukunft bedeutender werden als das mit Autos. Optimus soll eines Tages in großen Stückzahlen produziert werden und dank einer offenen Schnittstelle für die verschiedensten Robotertätigkeiten auch im Haushalt programmiert werden können. Tesla strebt einen Preis um die 20.000 US-Dollar an. Um seine Umgebung zu erfassen, nutzt Optimus die gleiche Technologie mit mehreren Kameras und künstlicher Intelligenz wie die Fahrassistenzsysteme der Autos von Tesla.
Ein übergreifender Kommunikationsstandard für Smart-Home-Anwendungen ist fertig.
Der Name ist Meta und er macht es möglich, Geräte und Funktionen eines Hauses über das Internet fernsteuern zu können. Die Connectivity Standards Alliance hat die Spezifikationen von Meta jetzt in der Version 1.0 freigegeben. Sie soll die Kompatibilität von Produkten verschiedener Hersteller gewährleisten. Die erste Version von Meta unterstützt Funktionen für unter anderem Beleuchtung, Heizung, Jalousien, Sicherheitssensoren, Türschlösser und Fernseher. Hinter der Entwicklung von Meta stehen große Technologieunternehmen wie Amazon, Apple, Google und Samsung. Aber auch 280 kleinere und größere Technikhersteller haben daran mitgearbeitet. Neue Produkte mit Meta-Zertifikat könnten schon in wenigen Wochen auf den Markt kommen.
Die EU-Staaten haben den Digital Services Act angenommen.
Damit erhält die EU weitreichende neue Rechte, große Online-Plattformen mit strengeren Regeln stärker in die Verantwortung zu nehmen. Bereits vor dem EU-Rat hatte auch das Europaparlament diesem Gesetz über digitale Dienste zugestimmt. Beim Digital Services Act der EU geht es darum, illegale Inhalte im Netz besser kontrollieren und einschränken zu können. Dazu zählen zum Beispiel Terrorpropaganda, Hassrede oder der Verkauf von gefälschten Waren.
Künstliche Intelligenz bricht einen Mathematikrekord.
Vor rund 50 Jahren hatte der deutsche Mathematiker Volker Strassen eine besonders effiziente Methode entwickelt, zwei 4x4 Matrizen miteinander zu multiplizieren. Dafür waren 49 Rechenschritte nötig. Ein von der Google-Tochter DeepMind entwickelter KI-Algorithmus namens AlphaTensor fand nun eine Lösung, die gleiche Matrizenmultiplikation mit nur 47 Schritten zu absolvieren. Das ist ein neuer Rekord. Matrizenmultiplikationen bilden die Basis digitaler Signalverarbeitung. Dazu gehören sämtliche Verfahren zur komprimierten Speicherung von Bild- und Tondaten. Der Ansatz von AlphaTensor basiert auf Ergebnissen eines anderen Projektes von DeepMind, AlphaZero. Diese KI wurde sehr erfolgreich darauf trainiert, komplexe Brettspiele wie Schach und Go zu meistern und das auch mit möglichst wenigen Zügen.
Sternzeit, 8. Oktober. Jupiter tanzt um den Mond. Nach 19 Uhr zeigen sich tief am Osthimmel der schon fast volle Mond und der Jupiter. Der strahlend helle Riesenplanet ist auch im Lichtglanz des Erdtrabanten ohne Probleme zu erkennen. Die beiden bilden ein wunderschönes Doppelgestirn. Im Laufe der Nacht scheint Jupiter um den Mond herumzulaufen. Denkt man sich den Mond als Mitte eines Ziffernblatts, so steht Jupiter am frühen Abend auf der 11. Während die beiden über das südliche Firmament ziehen, vergrößert sich der Abstand. Denn der Mond wandert stets weiter und legt pro Stunde etwa seinen Durchmesser am Himmel zurück. Zudem ändert sich durch die Erddrehung die Orientierung der Gestirne. Beide Effekte führen dazu, dass Jupiter am frühen Morgen nicht mehr nah am Mond auf der 11 steht, sondern weiter entfernt auf der 4. Dieser himmlische Tanz ist auch aus dem Lichtermeer einer Großstadt gut zu verfolgen. Denn Mond und Jupiter sind hell genug, um sich gegen die Flut der künstlichen Beleuchtung durchzusetzen. Unsere Erde gehört zu den 4 inneren, recht kleinen Planeten im Sonnensystem. Jupiter dagegen ist der größte Planet. Eine riesige Gaskugel mit etwa 11-fachem Erddurchmesser. Er besteht vor allem aus Wasserstoff und Helium und hat einen festen Kern. Unser Mond dagegen kann sich durchaus mit den Jupitermonden messen. Zwar hat der Gasplanet mehr als 70 Begleiter, aber nur 3 davon sind etwas größer als der Erdtrabant. Der große Mond und der Riesenplanet wandern im Laufe der Nacht über den Himmel und zeigen, dass immer alles in Bewegung ist.
Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr. Nach den Nachrichten hören Sie die Sendung Streitkultur. Thema: Müssen rechte Bücher raus aus den Bibliotheken?